Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Bundesregierung und Ampelkoalition hatten schon vorgelegt. In dieser Woche haben Senat und Berliner Koalition nachgelegt und ebenfalls ein Hilfspaket geschnürt. Damit wollen sie Privatpersonen und Unternehmen helfen, durch die Wirtschaftskrise zu kommen. Weitere Maßnahmen dürften aber folgen. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey drängt darauf, dass ein bundesweiter Energiepreisdeckel eingeführt wird. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Der Energiepreisdeckel sei in der derzeitigen Situation die einzige Chance, so die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Das Problem der explodierenden Energiepreise müsse an der Wurzel gepackt werden, so die SPD-Politikerin in Richtung Bundesregierung.
Die Unsicherheit, in welche Höhen das noch geht, was Preissteigerungen angeht, das macht Menschen nicht nur mürbe, sondern es verursacht eben auch eine wirtschaftliche Problematik, weil eben Betriebe nicht kalkulieren können auf dieser Basis.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Region Berlin-Brandenburg in den letzten 30 Jahren dürfe nicht riskiert werden, mahnt die regierende Bürgermeisterin. Ähnlich wie nach der Corona-Pandemie bräuchten die Unternehmen auch jetzt eine Chance zum Überleben und dann zum Durchstarten. Dass solche Hilfen, insbesondere aber ein Energiepreisdeckel, Geld kosten, bestreitet Giffey nicht. Ihre Forderung lautet: Schuldenbremse aussetzen.
Wann, wenn nicht jetzt, ist denn eine Notlage, in der man zu besonderen Maßnahmen auch greifen muss?
Zur Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche geht die Berliner Regierungschefin mit klaren Erwartungen. Neben dem Energiepreisdeckel müsse der Bund den Krankenhäusern finanziell helfen, weil diese durch die Energiepreise besonders belastet seien. Unternehmen bräuchten Erleichterungen im Insolvenzrecht und Steuerstundungen. Und für Mieter von Wohnungen, aber auch Gewerbeimmobilien, brauche es ein Kündigungsmoratorium, damit weder Unternehmen noch Privatpersonen auf der Straße landen.
Jan Menzel berichtete. Die hohen Energiekosten sind auch für Kliniken ein Riesenproblem. Energiesparen ist aber in einem Krankenhaus gar nicht so einfach. Patienten müssen versorgt, Maschinen am Laufen gehalten werden. Nun schlägt die Berliner Krankenhausgesellschaft Alarm, berichtet RBB-Reporterin Helena Dähler.
Schon die Corona-Pandemie habe die Krankenhäuser in finanzielle Schieflage gebracht, sagt Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft.
Jetzt kommt noch die Inflation und die Energiekostenexplosion hinzu, sodass wir in existenzielle Nöte geraten können.
Die Betriebskosten, zu denen auch zum Beispiel Heizkosten zählen, werden zwar von den Krankenkassen übernommen, doch die Berechnungen dafür stammen aus dem letzten Jahr. So würden die Kliniken auf den Kostensteigerungen sitzen bleiben, so Schreiner.
Es droht Insolvenz, wenn Politik nicht agiert, denn wir können die Preise mit den Kassen nicht neu verhandeln. Das heißt, wir hängen am Fliegenfänger der Politik. Nur wenn der Bundesgesetzgeber uns Möglichkeit gibt, entweder die Preise mit den Kassen neu zu verhandeln oder selbst mit einem Inflationsaufschlag uns hilft, dann können wir überleben.
96% aller Krankenhäuser in Deutschland seien nicht in der Lage, den Energiekostenaufschlag selbst zu finanzieren. Das sagt eine Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts, an der sich 247 Krankenhäuser beteiligt haben. Dem Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft liegen auch Einschätzungen zu Berlin vor.
Die Berliner Krankenhäuser werden dieses Jahr etwa eine Unterfinanzierung von 100 Millionen Euro zu stemmen haben. Fürs nächste Jahr rechnen wir sogar mit einem Vielfachen davon.
In der Heizzentrale des Vivantes Klinikum Humboldt-Hain steht in einem Labyrinth von silbernen Rohren Christian Klimek, der technische Standortleiter. Hier kommt Fernwärme an von Vattenfall. Könnte man hier was einsparen?
Nein, das geht gar nicht. Dann haben sie überhaupt keine Versorgung mehr. Die Patienten frieren, OPs müssen zumachen.
Noch liegen Klimek keine Zahlen zu Energiekostensteigerungen vor. Es ist aber klar, dass sie kommen. Und das sehr bald.
Wir gehen davon aus, dass es genauso sein wird wie beim Erdgas oder bei den Stromkosten. Also ich gehe davon aus, dass zum 1.10. die Preise erhöht werden.
Vivantes rechnet für alle Standorte in Berlin mit einer Steigerung der Energiekosten um 30 Millionen Euro pro Jahr. In Brandenburg wurden bereits Hilfen für die Kliniken beschlossen. 82 Millionen Euro soll es geben. Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe sagte dem RBB, die Situation sei besorgniserregend. Sie verweist aber bezüglich finanzieller Hilfen auf den Bund.
Helena Dähler über die akuten Probleme der Berliner Kliniken. Die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise machen auch vielen Brandenburgerinnen und Brandenburgern Sorgen. Tausende sind gestern etwa in Wittenberge, Eisenhüttenstadt und Schwedt zum Protest auf die Straße gegangen. Auch am vergangenen Sonnabend folgten in Brandenburg an der Havel hunderte Menschen einem Demonstrationsaufruf eines Bündnisses für Frieden. Linke Politiker nahmen am gleichen Demonstrationszug teil wie ein Landtagsabgeordneter der AfD, Reichsbürger und Leute aus der rechten Szene, wie Fotos belegen. Das bringt den linken Landesverband in Erklärungszwang. RBB-Reporter Thorsten Südow.
Plakate mit einer Friedenstaube, Russlandfahnen und die Forderung, die im Bund regierende Ampel abzuschalten, waren im Demonstrationszug in Brandenburg an der Havel zu sehen. Stoppt die Zuwanderung von Sozialschmarotzern, stand auf einem Pappschild. Auch rechtsextreme Symbole wurden gezeigt. Der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Hünig trug ein Plakat mit der Aufschrift »Sanktionswahnsinn stoppen«. Dass in diesem Protestzug linke Genossen aus den Kreisverbänden Brandenburg an der Havel und Potsdam-Mittelmark mitgegangen sind, sei ein Fehler gewesen, sagt der linken Landesvorsitzende Sebastian Walter.
Und die AfD will nicht, dass diese Demokratie gestärkt wird. Die Demokratie soll aus Sicht der AfD ja abgeschafft werden, weil das ist für sie das Problem. Und deshalb demonstriert man nicht mit Querdenkern und mit AfDlern. Dabei bleiben wir auch. Das, was am Samstag passiert ist, darf nicht noch einmal vorkommen.
Wer diese Position nicht teile, müsse sich die Frage stellen, ob er noch in der richtigen Partei sei. So Walter. Bernd Lachmann vom linken Kreisverband Potsdam-Mittelmark hat die Demonstration mit angemeldet, gibt sich überrascht über die Teilnehmenden.
Die also der AfD zuzurechnen sind, die der Reichsbürgerszene zuzuordnen sind oder auch Neonazis. Ich kannte die Gesichter nicht. Ich bin teilweise auch im vorderen Bereich des Marsches gelaufen. Auch die anderen Ordner, diese Personen waren nicht auffällig.
René Kretschmer von den Linken Brandenburg an der Havel fordert Konsequenzen für alle weiteren Demonstrationen.
Aus unserer Sicht ruft man mit linken Forderungen zu einer Demonstration auf und dann kommen schon diese Leute weniger. Und falls sie doch in die Demonstration kommen sollen, muss man Vorkehrungen treffen über Ordner oder die Polizei, dass sie eben nicht mit demonstrieren können und dass man dort klar und deutlich erkennen kann, wer für welche Forderungen demonstriert.
In Frankfurt an der Oder rufen die Linken seit einigen Wochen in Abgrenzung unter anderem zur AfD zu Dienstagsdemonstrationen auf, um dann eine Deckelung der Strom- und Gaspreise zu fordern, schildert die linken Kreisvorsitzende Anja Kreisel.
Und diese Linie sind einfach, wenn ich sehe, dass dort Neonazis mitmarschieren oder wenn da Menschen mitmarschieren, die wohlwissentlich bei der AfD sind oder eben auch Landtagsabgeordnete. Das ist für uns eine Grenze. Das geht nicht. Ich kann mich nicht mit solchen Menschen gemein machen, denn da geht es halt wirklich nur um Spaltung und das ist mit uns dann nicht zu machen. Deshalb die Dienstagsdemos.
Der Herbst der Demonstrationen hat im Land Brandenburg begonnen. Wen er politisch stärkt oder schwächt und spaltet, müssen die nächsten Wochen zeigen.
Aus Potsdam war das RBB-Reporter Thorsten Südow. Das weiße Zelt vor dem Berliner Hauptbahnhof ist das Symbol der Flüchtlingshilfe der Stadt. Zeitweise sind mehrere tausend Geflüchtete täglich aus der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs auf ihr Land hier angekommen. Ende des Monats allerdings wird es abgebaut. Es ist nicht winterfest. Vom Hauptbahnhof RBB-Reporterin Anke Michel.
Für fast 300.000 Menschen aus der Ukraine war das weiße Zelt am Hauptbahnhof in den vergangenen 7 Monaten die erste Anlaufstelle in Berlin. Helfer und Helferinnen versorgten die Menschen hier mit Essen und Trinken. Dolmetscher unterstützten sie beim Ausfüllen von Anträgen. Für die Kinder, viele von ihnen sichtbar erschöpft von der Flucht, gab es eine große Spielecke. Von hier aus organisierten die Helfer dann den Weitertransport der Menschen in Bussen zum großen Willkommenszentrum in Tegel. Ende September wird die sogenannte Willkommenshalle am Bahnhof nun geschlossen, weil der Vertrag mit dem Senat ausläuft. Wie es dann weitergehen soll, dazu die Sprecherin der Berliner Stadtmission Barbara Breuer.
Demnächst sollen hier Container sein, die die Menschen in Empfang nehmen und die Leute sollen auch schneller nach Tegel gebracht werden. Dort ist die ganze Infrastruktur. Das Zelt hier war notwendig in den ersten Tagen. Als der Krieg ausgebrochen ist, da kamen bis zu 10.000 Menschen hier täglich an. Das hätte man irgendwie in einer kleineren Dimension gar nicht hingekriegt. Da war es sehr wichtig. Es war kalt, dass die Leute einen ersten Ankunftspunkt haben. Am Hauptbahnhof ging auch nichts mehr. Der ist aus allen Nähten geplatzt. Jetzt kommen täglich noch so 100 bis 200 Menschen an. Das ist eine Größe, die man auch anders handeln kann. Und der Senat hat sich halt entschieden, das jetzt umzustrukturieren.
Am Hauptbahnhof wird ein kleineres Helferteam bleiben, das die ankommenden Menschen weiter unterstützen kann. Sophie Rothe von der Stadtmission leitet das Willkommenszelt. Sie hat gemischte Gefühle, was das Ende dieser Zeit betrifft.
Der Abschiedsschmerz schwingt mit, aber rückblickend sind wir, glaube ich, alle sehr stolz und sehr froh, dass wir dabei waren bei diesem Mammutprojekt und dass wir gemeinsam mit diesem super starken Team und mit all diesen tausenden Volunteers los weggewuppt haben.
Rund 5.000 ehrenamtliche Helfer waren am Hauptbahnhof in den vergangenen Monaten im Einsatz, gemeinsam mit 40 hauptamtlichen Mitarbeitern der Stadtmission. Wie viele der rund 300.000 Menschen noch in Berlin sind, die in dem Zelt betreut worden sind seit März, lässt sich schwer sagen. Viele sind auch in andere Städte in Deutschland oder andere Länder weitergereist. Das Willkommenszelt hat ihnen allen auf jeden Fall ermöglicht, nach der anstrengenden Ausreise aus der Ukraine erstmal zur Ruhe zu kommen.
Anke Michel berichtete. Seit Jahren klagen Betriebe darüber, dass sie keine Auszubildenden finden. Besonders düster die Lage im Handwerk. Überall werden Fachkräfte gesucht, auch in Ostbrandenburg. Ob Bäcker, Orgelbauer oder Elektroniker, alles Berufe mit Speed, meint die Handwerkskammer, also mit Geschwindigkeit. Und sie hat speziell für diese Berufe eine Lehrberufeschau organisiert im Stadion der Freundschaft in Frankfurt-Oder. Elke Bader ist RBB-Hörfunk-Reporterin. Ja, auch so ein Beruf mit Speed. Und sie hat sich in Frankfurt umgesehen.
Rund um den Fußballrasen im Frankfurter Stadion präsentieren Handwerksbetriebe die unterschiedlichsten Berufe. Friseure, Augenoptiker oder Kfz-Mechatroniker. Alles Berufe mit Speed, findet Stefanie Pense von der Handwerkskammer.
Wir fangen vom Kfz an. Ein Schweißgerät hat irgendwas mit Geschwindigkeit zu tun. Und das ist unser Ansinn, Berufe mit Speed. Und das in Kombination mit Fußball.
Zwischen den Fußballspielen informieren sich die Schüler der 9. und 10. Klassen, was die Handwerksbetriebe so zu bieten haben. Die Bäckerei Baumgärtel hat gleich mehrere Öfen aufgestellt und die Schülerinnen können Gebäck aus Ciabatta-Teig mit einer würzigen Soße und Käse überbacken selber machen. Was das Schöne am Bäckerhandwerk ist, das erfahren die Schüler von Bäcker Sebastian Birkholz.
Ich bin der Meinung, man sieht am Tagesende, was man gemacht hat. Man hat was mit den Händen gemacht. Alle, die immer der Meinung sind, nur im Büro funktioniert die Welt. Wenn nur Leute im Büro sitzen, brauchen die auch einen, der ihnen Essen macht, der ihr Auto repariert.
Und vielleicht auch jemanden, der Musik macht. Neben dem Bäcker hat Orgelbauer Thomas Schmidt seine Mini-Orgel aufgebaut. Auf ihr können Emily und Edda sogar spielen.
Ich finde generell den Beruf interessant und auch, wie man eine Orgel baut.
Ob Orgelbauer, Bäcker oder Zahntechniker, die Lehrberufeschau bietet angehenden Auszubildenden einen Einblick in verschiedene Handwerksberufe.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.